Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Sonntag endete ja die Gamescom, Frauke, und du warst ja auch viel unterwegs auf der Messe. War so richtig was los? Zumindest in Köln war überlastet, hatte ich das Gefühl.
Ja, auch die Messe war sehr voll. Also an manchen Orten konnten wir uns kaum bewegen. Wir sind dann ja immer mit Kamera und so unterwegs und dann haben wir etwas mehr mit uns rumzuschleppen und hinterherzuziehen. Aber die Stände waren trotzdem wieder großzügig ausgelegt, also dazwischen gab es schon ausreichend Platz, das ist noch so ein Corona-Erbe und auch viele große Hersteller oder Aussteller wie Microsoft und Nintendo waren da, dafür aber Electronic Arts zum Beispiel nicht mit einem Stand vertreten.
Trotzdem hat die Gamescom nach Corona wieder gezeigt, dass es geht und sogar Bundeswirtschaftsminister Habeck hat es auf die Messe geschafft dies Jahr mal. In seiner Rede hat er zumindest versucht, es nicht allzu drastisch zu formulieren. Er war trotzdem selbstkritisch, muss man sagen.
Wir sollten sehen, als Standort Deutschland und Europa, dass wir einen Gutteil des Marktes hier auch entwickeln. Es ist abgeleitet von dem kulturellen Wert, von den Spielen natürlich ein Auftrag, ein Arbeitsauftrag. Und da muss man selbstkritisch sagen, wir sind gut in Deutschland im Konsumieren. Wir holen auf beim Produzieren. Warum holen wir auf beim Produzieren und sind nicht da, wo der Markt, die Marktgröße uns eigentlich hätte platzieren können?
Dass wir gut sind im Konsumieren, zeigen auch die Zahlen. 5,5 Milliarden werden für den Kauf von Games und In-App-Käufe ausgegeben, 3,5 für Hardware und 866 Millionen für Gaming-Online-Services wie Abos oder Cloud-Dienste.
Ja, und wie sieht's beim Produzieren aus? Hier gab es einen Zuwachs an Unternehmen von 15% in 2022. Etwa 908 Unternehmen publizieren oder entwickeln Spiele. Seit 2020 ist die Zahl der Unternehmen um fast 50% gewachsen. Also die Förderung hat was gebracht. Die Branche zählt etwa 12.000 Beschäftigte.
Das sind Zahlen des Branchenverbands Game. Den Gaming-Markt dominieren allerdings vor allem internationale Anbieter. Deutsche Entwicklerfirmen kommen mit Spielen und Hardware gerade mal auf einen Anteil von 4% am Gesamtumsatz in Deutschland. Und jetzt könnte der Bund sogar die Fördergelder für die Branche von 70 auf knapp 50 Millionen Euro zusammenstreichen. Und darüber habe ich auch mit Felix Falk, dem Chef des Verbands Game, gesprochen.
Wenn ich keine Förderung habe als Spieleentwickler in München beispielsweise, habe ich bis zu 30% mehr Kosten, als wenn ich in Paris oder in London sitze. Und das ist natürlich was, damit kann ich nicht konkurrieren.
Es war auch relativ hoher Besuch von Unternehmensseiten da. Der Gaming-Chef Phil Spencer, der quasi auch Chef von Microsoft Xbox ist, war da und du hast mit ihm gesprochen. Was hat er denn so gesagt?
Er war sehr typisch amerikanisch, also dementsprechend sehr höflich. Er findet Europa natürlich super, Deutschland toll. Und deswegen meinte er auch, dass es extrem wichtig sei, auf der Gamescom vertreten zu sein. Aber ich habe mit ihm auch gesprochen über die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung.
Künstliche Intelligenz gibt es in Videospielen seit 30 Jahren. Ich denke, jetzt geht es vor allem um generative KI. Uns kann die zum Beispiel dabei helfen, unsere Spiele zu testen und sicherzustellen, dass die Umgebung, in der die Leute spielen, sicher ist. Vielleicht sogar dabei, Spiele in neuen Sprachen zu schreiben. Wir glauben, dass generative KI uns in vielerlei Hinsicht helfen kann. Ich glaube fest an die kreative Rolle des Menschen. Also ich glaube, sie werden menschliche Entwickler sehen. Technologie und Spielgeschichten von Menschen. Mit künstlicher Intelligenz, die diesen Prozess unterstützt.
Soweit unsere kurze Einschätzung zur Gamescom. Heute sprechen wir mit Sven Radjen. Wir reden viel darüber, was wir von Indien zum Beispiel lernen können. Seid gespannt und denkt dran, uns zu abonnieren und zu bewerten.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute haben wir mal wieder einen Wiederholungstäter zu Gast. Im Mai 2020 war er das letzte Mal bei uns. Damals saß er aber noch inmitten der Pandemie oder am Anfang der Pandemie im Silicon Valley. Und jetzt sitzen wir uns Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ich kann es gar nicht fassen. Sven Radjen ist da. Hallo Sven.
Hallo Frauke, freut mich für die Einladung. Dankeschön.
Hallo Sven, hallo Sven. Damals hast du noch mit Festplatten rumgemacht.
Ja, genau. Damals bei
Storage-Produkte bitte.
Storage-Produkte. Western Digital gewesen, im Silicon Valley gelebt, auch eine lange Zeit. Und jetzt bist du Vice President Global Channel Partner Sales bei HP. Richtig. Also jetzt von den Storage zum PC.
von den Storage Solutions hin zu PC-Lösungen beziehungsweise Möglichkeiten in der Kommunikation. Ja, richtig.
Was machst du da genau? Erzähl mal.
Ich bin bei HP verantwortlich global für unsere größten weltweiten Wiederverkäufer, die unsere Produkte an ihre verschiedensten Märkte verkaufen. Sei es jetzt an den klassischen Reseller, der an das Unternehmen verkauft, oder an die Retailer, wie zum Beispiel einen Mediamarkt als Beispiel.
Ach so, dann gehst du hin und legst denen die Laptops hin und dann sollen sie die ausprobieren. Nee, aber die wissen, was sie kaufen wahrscheinlich.
Da geht es darum, wie man mit denen strategisch zusammenarbeitet, um das gesamte Produktportfolio, was wir haben, was nicht nur PCs sind oder nicht nur Desktops und Notebooks sind, sondern das gesamte Produktportfolio entsprechend verkaufen kann.
Und was man auf jeden Fall bei dir sagen kann, du bist ein weitgereister Mann, sprich du reist immer noch durch die Welt. Jetzt geht das ja auch wieder. Und wir hatten uns im Vorfeld mal kurz unterhalten, dann sind wir irgendwie auf das Thema Indien gekommen, weil du gerade in Indien warst. Was kann Indien technologisch? Was können wir lernen? Jetzt kannst du wahrscheinlich 30 Minuten durchreden. Halt dich mal kurz.
Nee, das werde ich auf jeden Fall mal. Also ich war jetzt mal wieder in Indien. Ich reise seit einigen Jahren nach Indien und ich bin einfach überrascht, wie dieses Land, das in vielen Dingen noch wirtschaftlich oder auch infrastrukturmäßig Jahrzehnte hinter Deutschland ist, aber schon digitalisiert ist in einem Format, was wir uns hier in Deutschland nur wünschen könnten. Und das ist jedes Mal faszinierend. Also da lebt man Sachen, man fährt vom Flughafen weg, will zum Termin und dann kommt ein vierbeiniges Tier über die Straße und dann stoppt halt der Verkehr auf einer sechsspurigen Autobahn und es geht nichts mehr. Bis zu dem Zeitpunkt, bis sich das Tier halt wieder bewegt. Und gleichzeitig hat man aber auch die Möglichkeit an verschiedensten Flughäfen schon in Indien, dass das Gesicht der Boarding Pass ist und nicht mehr das Papier. Und man hat also diese Extrem von beiden Seiten und das ist einfach so faszinierend und dieser Wille, sich zu verändern, ist schon verrückt.
Ja, ich glaube, heute, wo wir sprechen, das ist jetzt ein paar Tage her, landet, glaube ich, die indische Mondsonde, meine ich, müsste heute landen, wenn alles funktioniert. Ich will gar nicht beschreien, aber das ist schon ein krasser Gegensatz, oder? Wenn du sagst, die Infrastruktur ist da noch im Mittelalter, sag ich mal, würde ich es mal übersetzen, und die fliegen zum Mond, oder? Wie wird das in Indien wahrgenommen? Finden die das toll?
Die sind so stolz, die sind so gewillt, technologisch nach vorne zu kommen. Und das hat sich am meisten, meiner Meinung nach, in der gesamten Bevölkerung auch dadurch ausgedrückt, über diese sogenannte India-ID. Also es kommt aus dem Aadhaar, aus dem Hindischen, das heißt so wie Base Foundation, wo die seit 2009 bis jetzt 1,3 Milliarden Menschen digitalisiert haben mit einer unique personifizierten Nummer, mit der du alles in Indien machen kannst. Konto eröffnen, Mobilfunkvertrag, einen Kredit aufnehmen, Zahlungen machen und mit dem Government kommunizieren. Kannst du alles mit dieser unique Nummer machen. Das haben die über Facial Recognition gemacht, über Fingerprints und sind in ganz Indien unterwegs gewesen. Die Regierung haben das entsprechend mit allen Menschen umgesetzt. Und das ist verrückt.
Also WorldCoin von Sam Altman in besser.
Genau. Aber operational, ich würde es mal so sagen. Ja. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass du mit dieser Unique Number, da hast du deinen Führerschein drin, da hast du deinen Personalausweis drin, da hast du deine Tax-ID drin, da hast du deine Krankenversicherungs-ID drin. Alles hast du unter einer Nummer, mit der du arbeiten, kommunizieren oder sogar mit dem Government engagieren kannst. Und das können wir uns hier wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen.
Ja, wir wollen es ja auch nicht offenbar.
Ja, der Datenschutz ist sicherlich ein wichtiges Thema in Deutschland, sicherlich auch aus historischen Gründen, aber er behindert auch viele Möglichkeiten, andere Themen nach vorne zu bringen.
Ich höre mal Datenschutz, ich glaube, das ist nicht so. Der Datenschutz, meine ich, die DSGVO lässt das schon zu, aber ich habe manchmal das Gefühl, hier spielen alle irgendwie gegeneinander. Also es wird an der Führerschein-App rumgebastelt, an der Ausweis-App und dann die Behörden, jeder macht so sein Ding und der eine kauft die Software, der andere die. Da steht natürlich völlig im Weg eine einheitliche ID für jeden Bundesbürger. Da haben wir darüber diskutiert und dann ist das wieder im Sande verlaufen. Ich glaube nicht mal, dass der Datenschutz ist, sondern einfach die Unfähigkeit, alle in einen Topf zusammenzubringen und das zu entscheiden oder dass irgendjemand das mal für alle entscheidet und sagt, wir machen jetzt eine Bundes-ID.
Ja, ist ein guter Punkt, Andreas. Also Indien hat die Entscheidung getroffen 2009 und sind jetzt bei 1,4 Milliarden Menschen, wird ja gesagt, ist die Bevölkerung von Indien und die haben 1,3 Milliarden Status Januar diesen Jahres digitalisiert. Das heißt, jeder, auch selbst in den Rural Areas, wo es teilweise nur ein Telefon gibt für die digitale Kommunikation, kann man sich über diese ID entsprechend einloggen, sein WhatsApp definieren, bezahlen, ein Bankkonto aufmachen und, oder auch Zahlungen empfangen. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Aber es heißt ja auch oft, man muss irgendwie eine große Not haben, um etwas zu ändern, um irgendwie einen Schritt voranzugehen. Und die haben wir wahrscheinlich einfach nicht gehabt, weil Deutschland einfach schon sehr lange wirtschaftlich gut geht und Indien einfach in den letzten Jahrzehnten von mir aus wirklich nach vorne gegangen ist und die und immer mehr ITler haben und alles. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man einfach da von null anfangen kann und dann das direkt für alle? Und hier muss man einfach auf ein bestehendes System mit Föderalismus was draufklatschen?
Also Föderalismus in dem Sinne haben die in Indien auch, mit noch mehr Komplexität um 19 verschiedenen Sprachen oder 17 verschiedenen Sprachen, okay. Entschuldigung. Und, aber was die natürlich haben, ist, die konnten eine Foundation haben, sagen, das ist jetzt der Schnitt, wir starten neu. Mhm. Und das hat die Regierung halt 2009 entsprechend aufgesetzt und dann ganz knallhart durchgezogen. Haben auch ihre gewissen, sage ich mal, Richtlinien bekommen vom Supreme Court, wo sie im Supreme Court entsprechend gesagt hat, nicht derjenige, der keine ID haben will, muss auch in der Lage sein, entsprechend mit der Regierung oder im täglichen Leben teilzunehmen. Aber die Vorteile sind so einzigartig, wenn du sie einmal hast, dass natürlich die Bevölkerung daran teilnehmen will. Und ich gebe ein bestes Beispiel. Ich habe in Indien nur mit meinem Telefon bezahlt, egal wo ich war, die ganze Zeit. Herrlich. Ich habe nicht einmal Bargeld genutzt. Hm. Nicht ein einziges Mal. Und das, muss ich sagen, ist schon beeindruckend.
Hast du da mal hinterher geguckt, warum das so? Wir haben das öfter ja mal als Thema und reden ja auch mit Unternehmern und dann geht immer das Kostenproblem. Wir haben das ja in Deutschland, Kiosk XY sagt, Barzahl oder Kartenzahlung oder ja überhaupt Kartenzahlung nur ab 10 Euro oder 20 Euro, das muss ja dahinter extreme Kosten stehen. Wie hat denn Indien das gemacht, dass ihre Händler das nicht machen müssen? Haben die ihr eigenes Bezahlsystem ein digitales oder?
Die haben, das weiß ich nicht genau, wie die das genau aufgesetzt haben. Was die haben, ist halt eine, ich sag mal, der Großpunkt ist, dass die eine so starke junge Bevölkerung haben, die digitalisiert ist, im ersten Schritt über das Telefon, versus wir sind digitalisiert worden über den PC, Desktop beziehungsweise Notebook. Die gehen straight zum Telefon und vom Telefon machen die alles. Und für die ist das normal, digital einzukaufen. Und dadurch hast du so natürlich mit den 1,3 Milliarden Menschen sofort auch eine Skalierung, wenn du entsprechend die Micropayments beziehungsweise Zahlungen zwischen Bürgern entsprechend abwickeln kannst. Und aber welches System die genau nutzen oder die Kosten dahinter, das weiß ich nicht. Aber diese Gespräche hat man auch nicht, weil die sagen einfach, das ist so cool, das gibt mir so viel Nutzen, ich will das haben.
Ja, das sagen wir ja auch. Wahrscheinlich alle drei, die wir sitzen und die noch 20 Millionen andere Deutsche sagen das auch. Plus ist es dann hier nicht unter Umständen, die ganzen, wie Frauke ja sagte, die festgefahrenen Strukturen, die Banken, die mitreden wollen, die ganzen Lobbyisten, die sagen, was, ihr wollt ein Bezahlsystem machen ohne uns? Also wir könnten es ja machen, über Blockchain gibt es ja Systeme, die das könnten, wahrscheinlich direkt Handy per Handy einfach bezahlen. Ja, bloß da steht eine EZB dahinter, dagegen eine Bundesbank und ein ganzes Bankensystem, oder?
Ja, das ist, vergleichbar hast du ja in Indien auch, aber die sind halt, wenn die halt die Masse der Bevölkerung, die teilweise noch nicht die Ausbildung oder die Education-Aspekte hat, die wir halt hier noch für uns normal sind in Deutschland, wenn die in den nächsten Schritt der Digitalisierung bringen wollen, dann müssen die denen ganz einfache Systeme geben, dass ein Bauer, der auf dem Land Geschäft machen will, in der Lage ist, seine Produkte über ein Telefon zu verkaufen. Und das schaffen die über solche Zahlungssysteme. Und ich kenne es ja aus den USA, als ich in den USA gelebt habe, zum Schluss, ich habe meistens Apple Pay genutzt, wo man halt per Textmessage, das gibt es hier in Deutschland leider noch nicht, seine Sachen bezahlen kann. Also das war für mich normal. Und in Indien gibt es auch die Möglichkeit, man bezahlt per WhatsApp, ja. Also das gibt's hier nicht.
Leider noch nicht. Nee.
Mhm. Wird sicherlich kommen irgendwann, aber es hängt sicherlich an vielen Regularien auch
dran
zusammen. Ich bin da zuversichtlich. Der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug.
Und glaubst du, die deutsche Wirtschaft unterschätzt Indien noch? Also ich sag mal so, wenn man jetzt vor ein paar Jahren, dann hättest du gesagt, okay, gerade so Unternehmensberatungen, die kritzeln dann irgendwas auf dem Papier und schicken das dann dahin und dann machen Menschen in Indien daraus eine PowerPoint oder sowas. Also so Billiglohnland und gut ausgebildet, schnell. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich, sag ich mal, fast überholt. Oder ist das sowohl als auch?
Ich würde sagen, ist sowohl als auch, dass du gewisse Kernfunktionen oder skalierbare Arbeiten oder Softwareprogrammierung entsprechend nach Indien
geben kannst. Ja, abgesehen davon, dass du es nicht mehr brauchen wirst mit ChatGPT und Co.
Das ist eine andere Diskussion.
Aber andere Diskussion.
Genau, da bin ich bei dir. Aber es ist mittlerweile so, dass viele Innovationen auch aus Indien kommt, die vor Ort entwickelt worden ist, weil die alle auf einer Digitalisierung basiert auf Mobiltelefonen groß geworden sind. Und dadurch hast du ein Ökosystem an Startups und auch eine Geschwindigkeit, mit der, die kann man mit Europa gar nicht vergleichen. Und ich glaube, dass deutsche Unternehmer und auch viele Unternehmer weltweit verstanden haben, dass man da auch sich geopolitisch neu positionieren kann. Und gibt es ja viele Nachrichten, wer da zukünftig investieren soll oder Rumors, die da investieren. Und wir schätzen den Markt ein, dass er weiter wachsen wird. Wie stark er wachsen wird, hängt davon an, wie weit die Regierung auch die sicherlich noch vorhandenen Regulierungen entsprechend weiter reduziert.
Erinnerst du dich noch an die Kampagne in Deutschland, 2000er oder so war das, wo man versucht hat, Inder nach Deutschland zu holen?
Ja, da erinnere ich mich noch dran.
Da sind wir jetzt ganz anders, oder? Ich glaube, wir hatten das ja mit Achim Berg auch das Thema vor einigen Monaten, wo er sagte, wir hatten versucht, während Corona Programmierer aus Russland hierher zu bekommen. Die wollten nicht nach Deutschland.
Oder während des Krieges.
Oder? Ja, ja. Oder während des Krieges, ja. Haben Inder oder indische Fachkräfte Deutschland im Blick? Oder ich glaube eher nicht, ne?
Ich glaube nicht, aus verschiedensten Gründen. Erstens, sie wachsen in einem englisch geprägten Education-System auf. Sie haben über den Commonwealth dazu noch die Möglichkeit, in die verschiedensten Commonwealth-Staaten relativ einfach auszuwandern, mit der Sprache, mit der sie aufwachsen, sprich Englisch als Zweitsprache, also Hindi oder irgendeinen anderen Dialekt, plus halt Englisch sind halt die Sprachen. Und wenn man sich halt die USA anschaut, eines der größten Auswanderländer in Indien, dann guckt man sich die größten Tech-Firmen in dem Umfeld an, ja, Microsoft oder Adobe oder Google, die werden geleitet von Menschen, die aus Indien migriert sind in die USA. Und da ist sicherlich viel Potenzial, weil sie halt sehen, die Möglichkeiten der Vorzeit. Ja. Und ich habe mal eine Zahl gelesen, ich glaube, war das jetzt England oder USA, bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass über 30% der Doktoren in England oder der USA, die kommen aus Indien, weil sie halt die Möglichkeit sehen, dort anders zu leben, als wie man vor Ort leben kann. Und es ist anders, wenn man auf der Straße oder in den Städten unterwegs ist. Das ist manchmal schon sportlich.
Glaube ich.
Ist Indien technologisch weiter aus deiner Sicht als China?
Das ist eine sehr gute Frage, Frau Auke. Ich glaube, dass Indien drei Vorteile hat. Erstens, Indien lebt in einem nicht strukturierten Chaos. Und was ich damit meine, ist, dass alles ist Chaos, aber irgendwie funktioniert es. Und die müssen sich konstant auf neue Gegebenheiten einstellen. Das gibt von der Kreativität her ganz andere Möglichkeiten, speziell im Softwarebereich. Zweitens haben sie eine sehr gute sehr gute Education aufgrund der englischen Ausrichtung aus der Vergangenheit. Das ist der nächste Punkt. Und drittens kommt das jetzt die China war immer die Werkbank in dem Sinne, wo Sachen zusammengeschraubt worden sind, im ganz einfachen Sinne. Und Indien war die Werkbank für Softwareprogrammierung. Und beide wachsen jetzt aus diesen Bereichen raus. Und Indien kommt halt aus dem Bereich Software, Basic Work, jetzt eher in andere Bereiche rein, weil sie halt die technologischen Möglichkeiten haben und ein extrem junges Volk, das sehr wissbegierig ist und hungrig ist, aus der Situation rauszukommen, in der sie gegebenenfalls leben.
Kann Indien profitieren vom Streit der, sag ich mal, westlichen Länder mit China, also um die Abhängigkeit von China, dass Indien da was abgreift? Weil es gibt ja schon unter Nationalökonomen, glaube ich, dass man beobachtet, wie die Cluster, die einzelnen Werkbankcluster sozusagen von über Vorderen Asien bis China. Und dann dachte man eigentlich, ist Indien als Nächste dran, aber Afrika steht schon in den Startlöchern als nächste Werkbank. Kann Indien da noch mehr abgreifen jetzt durch diesen Streit auch?
Ich denke schon. Das wird sich ja zeigen, wie die Policies, die die Regierung aufsetzt, wie weit sie International Manufacturing, International Foreign Investments entsprechend anziehen kann. Und ich glaube schon, weil der Markt groß genug ist von der Kapazität, 1,4 Milliarden Menschen, wo die meisten noch nicht in der klassischen Mittelklasse leben, wie wir es aus Europa kennen. Aber das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Das ist eine Menge Potenzial. Und es kommen einige technische Themen auch dazu. Sie fahren auch wie in England auf der rechten Seite. Das heißt, man muss auch vom Automobilaspekt anders denken.
Auf der linken, meinst du?
Entschuldigung, auf der linken Seite, richtig, genau.
Guter Punkt, je nach Betrachtung.
Und das fordert schon mal ein anderes Manufacturing. Ja. Dann alles an Produkte, was an den Markt kommt, muss digitalisiert sein, in irgendeiner Form eine App haben. Und sonst wird das von der jungen Bevölkerung gar nicht angenommen. Die haben jedes Jahr Millionen von Studentenabgängern aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen, die Wissen haben, die es umsetzen wollen, die arbeiten wollen. Mhm. Und die werden sicherlich viele auch vor Ort bleiben. Also die haben wahnsinniges Potenzial. Mit seinen Herausforderungen, weil wenn man da einmal hinreist, dann sieht man das. Okay. Ich kann euch nachher mal ein paar Bilder zeigen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt.
Ja, sehr gerne. Jetzt bist du seit ein, zwei Jahren wieder in Deutschland, ne? Mhm. Wie schaust du dann auf Deutschland? Jetzt kennst du dich im Silicon Valley gut aus oder bist insgesamt viel unterwegs, hast guten Eindruck. Wenn man das alles so hört, wundert es sich dann, dass dann hier auf einmal neue Chipfabriken entstehen im Silicon Saxony?
Oder super.
Sagst du, super, und wunderst dich ein bisschen, dass die es hier machen? Oder sagst du, ist verdient und genau richtig?
Ich finde das klasse, wie Deutschland als Standort diese Megaprojekte gewinnen konnte. Und ich denke, dass wir als Land wesentlich stolzer sein müssen auf das, was wir leisten und wie wir einen Beitrag, den wir für Deutschland bzw. Europäische Union auch für die Welt bringen. Und losgelöst von allen Herausforderungen und allem, sage ich mal, Geschrei, das es sicherlich immer gibt, hat es gezeigt, dass die Stabilität, die Deutschland bringt, die technologische Fähigkeit, die Deutschland hat, mit dem Standort, der jetzt in Sachsen, den du angesprochen hast, beziehungsweise in Magdeburg, gibt ja insgesamt 3 große Investitionen, die hätten auch woanders sein können. Und diese Unternehmen haben sich entschlossen, nach Deutschland zu kommen, aus Gründen, die ich nicht weiß, aber ich könnte mir vorstellen, ja, was sie sein könnten. Ohne.
20 Milliarden.
Ja, aber das ist auch okay. Das ist meiner Meinung nach okay. Und weil den Cluster, der sich daraus entwickelt, an technologischem Supply Chain, an der Wertschöpfung, der bildet sich hier. Der bildet sich nicht woanders. Und wenn du einmal so eine Fabrik hast mit diesen Möglichkeiten dahinter, und alles wird chiptechnisch in der Zukunft noch mehr Einfluss auf unser Day-to-Day haben, ist es besser, man hat sie in Deutschland, in der Europäischen Union, um entsprechend auch die Supply-Garantien halt für die Zukunft zu haben. Guck mal, China importiert in Dollar-Terms more value on chips versus oil today. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir investieren Milliarden jedes Jahr in Ölimporte, aber noch mehr in Chip-Importe. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir 2 große Cluster bilden können, die in der Wertschöpfungskette sich entwickeln werden mit neuen Unternehmen, neue Technologien, Universitäten, die darum sind, die technologisch etwas entwickeln können. Das ist faszinierend. Und dass das hier ist, klasse.
Ja, ich habe da so meine Sorgen.
Warum?
Erstens die Menge Geld, die da reingeflossen ist. Wir reden gerade hier in Deutschland große Diskussion um Deindustrialisierung. Angeblich muss ich dazu sagen, weil die Beweise werden mir gerade noch schuldig geblieben. Die sehe ich noch nicht so, aber die Diskussion ist da. Unternehmen investieren lieber in den USA als in Deutschland.
Das ist der Chip-Act.
Chip-Act und so weiter. Ja, den hatten wir schon mal 10%, die 20 Milliarden auch investieren können in deutsche Unternehmen, dass sie hier bleiben. Oder ausländische Unternehmen. Und Cluster kann auch bedeuten, einseitige Cluster. Ich setze auf eine Chipindustrie, wo ich nicht weiß, ob IBM und die andere Fabrik dort, ob das wirklich die Chips der Zukunft sind, die da produziert werden. Ich war damals dabei, als AMD in Dresden Fuß gefasst hat. Dieses Werk gibt's zwar noch, aber nicht mehr von AMD.
Das Foundries, ja. Global Foundries.
Ja, genau. Und da sehe ich ein bisschen das Problem, dass du als Investor, bist du ja dann am Ende als deutscher Investor, vielleicht auf zu viele einseitige Pferde setzt, die dann woanders hinreiten.
Also da habe ich eine andere Meinung.
Ja, ja, klar.
Und ich glaube einfach, und das ist viel Geld, verstehe mich nicht falsch, das ist sehr, sehr viel Geld, was Deutschland als Staat und wir als Steuerzahler alle investieren. Ja. Aber ich habe lieber die Fabrik und den Cluster und die Wertschöpfungskette in Deutschland als in anderen Ländern. Weil sich dadurch heraus andere technologische Optionen ergeben. Und wenn du das siehst, in the grand scheme of things, es ist viel Geld, aber um diese Fabriken einmal zu bauen, die kosten so viel, kosten 20, 30, 40 Milliarden über einen Zeitraum X. Und das führt dazu, dass andere Unternehmen sich dort auch ansiedeln. Und alle diese Chips werden in anderen Produkten genutzt werden oder gebraucht werden, die wir täglich in der Zukunft
sehen. Ich sage dir noch ein Beispiel damals, als ich da gedreht habe, bei AMD in Dresden. Die haben da riesen Parkplätze davor. Kannst du sagen, damals waren kaum Kennzeichen aus Sachsen dabei. Die Arbeitskräfte kamen alle von woanders her. Und das ist das Problem. Du investierst einen Haufen Geld, du hast einen Haufen Fläche da verbraten und die Sachsen-Anhaltiner und Sachsen sagen, ja, für uns ist ja außer große Hallen und ein paar Steuergelder vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht wird das auch wieder schön steuerlich verteilt über die Welt, bleibt nicht viel übrig. Und da sehe ich das Problem, dass die wirklichen Fachkräfte kommen dann aus dem Ausland und sonst woher dahin. Und
das mag sicherlich sein, aber es liegt auch immer an uns selber, entsprechend die Qualifikation zu haben, dass man lokal angeworben wird. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jetzt, ich wohne jetzt zum Beispiel in Magdeburg und Intel sagt, ich suche hier jemanden, was gibt's für einen besseren Arbeitgeber? Und das ist, liegt an einem selber, da entsprechend sich da zu positionieren. Wird es am Anfang sicherlich viele technologische Transfer geben aus den jeweiligen Headquarters, um sicherzustellen, dass die Produktion in der Qualität funktioniert, ohne Frage. Aber das ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass man einen Supply Chain hat, der in Europa funktioniert. Und ich finde, das ist faszinierend. Also klasse, weil wir hätten auch Warner sein können.
Jetzt reden wir aber auch über Fachkräftemangel und wie wir gerade Leute auch aus dem Ausland hierher bekommen, abgesehen von gesetzlichen Voraussetzungen, ist dann so ein Cluster aus deiner Sicht dann auch nochmal attraktiv, weil sich dann einfach da ein neues Cluster halt bildet, auch an Menschen,
absolut.
Nicht nur an Firmen.
Absolut, weil sobald, ich gehe jetzt mal auf Sachsen, weil das als Beispiel mit Dresden, den Cluster, den Silicon Saxony, die Universität in Dresden hat einen sehr guten Ruf, ist in der Chipwelt akzeptiert, was ich so mitbekomme. Die Studenten, die dort studieren werden, die werden automatisch aufgesogen werden von, wenn sie im technischen Umfeld unterwegs sind, von den Unternehmen, die da vor Ort sind. Die Möglichkeiten, international Studenten anzuwerben mit der Lebensqualität Deutschland. Und ich habe in vielen Ländern der Welt gelebt und Deutschland ist meiner Meinung nach immer noch Lebensqualität und mit dem Konsenssystem, was wir haben, mit eines der besten der Welt und wir reden es manchmal zu schlecht. Hast du in Dresden die Möglichkeit, eine hervorragende Lebensqualität zu haben und für ein internationales Unternehmen global zu arbeiten? Für mich ein Home Run.
Wenn da nicht so ein paar Parteien wären, die da...
Die hast du überall. Also
ja, aber auch das könnte sich ja, jetzt bin ich keine Parteiforscherin, aber langfristig vielleicht dann ja auch ein bisschen relativieren eventuell.
Wirtschaftlich,
aber who knows?
Ja, die wirtschaftliche Entwicklung wird immer dazu führen, dass sich die Prosperity darauf zu treiben wird, dass man halt darüber nachdenkt, wie man das Thema nach vorne bringen kann, versus man schaut in mögliche Probleme rein. Und man muss das einfach nach vorne gehen und mitnehmen.
Was würdest du sagen, wenn man nochmal 20 Milliarden bieten? Ja.
Nein.
Ja, doch.
Das meine ich nicht.
Nein, wenn wir nochmal 20 Milliarden hatten, wir diskutieren jetzt gerade über 6 Milliarden Wirtschaftsförderung, da wird schon sich der Kopf eingeschlagen in der Regierung, aber theoretisch mal gesprochen, wir hätten nochmal 20 Milliarden. Wo würdest du jetzt massiv als deutscher Staat technologisch investieren, Geld reinschmeißen?
Erneuerbare Energie, um sicherzustellen, dass wir eine Energieunabhängigkeit haben, die aus erneuerbaren Energien möglich ist und damit gegeben die ganze Infrastruktur.
Und technologisch meine ich, also sagen wir mal KI oder.
Und dann natürlich im nächsten Schritt natürlich KI, wobei da muss man fairerweise sagen, maybe the ship has sailed. Also die Grundlagenforschung sicherlich in Deutschland ist sehr, sehr gut. Aber was jetzt gerade in den USA passiert, speziell mit ChatGPT und anderen, können wir das noch aufholen?
Das ist eine gute Frage. Ja, aber ist das nötig? Also muss man das, ich denke so an Aleph Alpha, der Ansatz, diese spezialisierten KI-Anwendungen. Jetzt haben wir aktuell, DM hat für seine Mitarbeiter eine spezielle KI entworfen. Oder Bosch, ich glaube.
ChatGPT ist.
Ja, aber Bosch setzt auf Aleph Alpha. Oder ich weiß gar nicht, was Mercedes mit seiner
ist. Ist nicht auch Aleph Alpha?
Kein Kommentar.
Ich glaube ja. Ja, aber das finde ich doch viel krasser. Ich wundere mich, dass die Autos nicht schon längst innerhalb von ein paar Monaten, so ähnlich wie damals Knight Rider, ich mit meinem Auto sprechen kann. Das sollte ja alles kein Problem sein. Und Aleph Alpha ist ja so eine deutsche Firma, die genau das macht. Specialized KI, die nur auf ein Produkt, auf eine Anwendung setzt.
Das ist so dynamisch. Wenn du schaust, ChatGPT hat vor einigen Monaten die Kapazität gehabt, IQ gehabt von Albert Einstein. Hm. Ja? Und verdoppelt das jetzt alle 6 Monate. Das muss man von der Geschwindigkeit sehen, wie sich das entwickelt. Und die Möglichkeiten, über Applikationen entsprechend dort andere Möglichkeiten, andere Lösungen anzubieten, wird es geben, auch in Deutschland. Aber die Grundlagenforschung, die Basis, was jetzt in den USA geschaffen ist, kommen wir da nochmal ran? Ist eine gute Frage. Ich glaube es nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe schon eine Meinung. Ich bastel mal so ein paar Informationen, die es die letzten Wochen gab, zusammen. Teilweise gab es Informationen, dass die KIs wieder dümmer wären. Ja, aufgrund dieser Selbstlerneffekte, die das dann wieder zurückführen, dass sie festgestellt haben, die Antworten waren dünner, wurden immer dünner und immer schlechter. Also da weiß man noch nicht, wo das hingeht. Das kann natürlich sein, dass die sich dann totläuft und man eine neue aufsetzen müsste jedes Mal. Und das kostet richtig Schotter für die Unternehmen. Also da müssen wir mal beobachten, wie sich das wirklich weiterentwickelt, ob die Dinger dann wirklich immer klüger werden.
Das denke ich schon.
Oder ob es eine andere Entwicklung gibt.
Das denke ich schon. Also wenn man sich gewisse Automobilhersteller ansieht, die schon KI im Sinne nutzen und wie das Produkt immer besser wird mit einem Software-Update, der sogar over the air funktioniert, versus andere, wo die Autos stehen bleiben. Da sieht man schon, dass das geht. Ja, aber es muss reguliert werden. Und da sind wir ja auch weltweit, haben wir die erste Regulierung jetzt, glaube ich, im März war das so oder im April haben wir das kommunizierte von der Europäischen Union. Das ist auch richtig so. Aber können wir die Basistechnologie ausbauen, so wie das in den USA mittlerweile geschieht und die Geschwindigkeit, in der es geschieht? Frauke, ich glaube, das Thema.
Ja, also ich sag mal, diese freiwillige Regulierung, die USA jetzt machen, ist dann natürlich auch nochmal eher vorteilhaft. Ne? Als kann es freiwillig natürlich immer eine Menge sagen. Aber ich meine, Sam Altman und so, die haben ja auch gesagt, man bräuchte eigentlich eine globale Behörde. Aber das klingt da alles nett, aber ist natürlich komplett unrealistisch.
Aber ist denn Geld das Problem? Also der Vorteil von OpenAI war, Microsoft da mit 10 Milliarden gleich mal reingegangen ist. Die Rechenpower, gut, die hätten wir auch theoretisch. Aber warum committet sich keiner? Warum SAP mit viel Mühe und Not hat man ein paar Millionchen in Aleph Alpha investiert und kauft sich da noch ein, zwei Unternehmen dazu? Telekom, habe ich das Gefühl, äußert sich gar nicht so richtig. Haben wir nicht die Power zu sagen, so jetzt stellen wir hier mal Rechenzentren hin, dass ihr wirklich günstig und kostenfrei eure KIs hier ans Werk hin bringt, dass massenhaft und Millionen Leute darauf zugreifen können.
So schnell kann Nvidia gar nicht liefern.
Ja, erstens das, Nvidia ist sicherlich da, also wahrscheinlich 90% plus der Chips, die gebraucht werden, kommen von Nvidia, die ja von viel, von
einigen.
Ist
so, dass wir gar keine Rechenzentren haben, also ganz so ist es ja nicht.
Man muss erstmal die Chips wirklich bekommen dafür, weil das ist wirklich das Nvidia, die das Thema treiben. Und der Markt in dem Umfeld, habe ich jetzt gelesen, geht von knapp 3,5 bis 5 Milliarden Dollar KI-Chips auf über 300 Milliarden Dollar KI-Chips innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und dieser Markt muss über Chips, kommen wir wieder zurück zu der Diskussion, die wir eben hatten. Was passiert mit diesen Chips? KI-Chips können dann auch in Deutschland gebaut werden. Die können in Magdeburg oder in Sachsen gebaut werden. Und das ist eine Frage der Applikation, speziell jetzt in Sachsen. Weil mit TSMC hast du einen Auftragsfertiger, der solche Chips entsprechend bauen und dann auch in Deutschland bzw. Europa entsprechend vermarkten kann. Und wenn das hier passiert, das ist ja hervorragend. Aber die Basistechnologie, solche Chips zu entwickeln und die Software-Capabilities zu haben, wie als Beispiel Microsoft oder andere, das sind Milliarden an Investitionen, die sich über einen Zeitraum von wahrscheinlich Jahrzehnten ausspielt.
Wo hat denn OpenAI die massive Rechenpower hergeholt? Die haben sie doch nicht von heute auf morgen zusammengelötet. Die war doch da. Die haben sie zugekauft oder sonst was. Weil es haben ja mit einem Schlag Millionen oder Milliarden Menschen auf einmal KI gezaubert.
Ja, wir nutzen wahrscheinlich alle ChatGPT für verschiedenste Themen, ja. Auch ich, also ich finde das jedes Mal faszinierend. Ich weiß nicht, wo sie es hergegangen. Jetzt sicherlich über Microsoft haben sie die Möglichkeit, die Power zu bekommen von der Cloud-Plattform, die haben. Und wo sie vorher das hatten, das weiß ich nicht.
Lustig zugekauft. wenn wir jetzt so langsam Richtung Ende gehen, dein Blick auf Deutschland insgesamt, so digital, technisch, technologisch. Machst du dir Sorgen oder bist du dann eher optimistisch?
Ich bin optimistisch, weil ich bin grundsätzlich immer optimistisch und ich glaube einfach,
dass... Du bist ja auch ein halber Amerikaner gefühlt.
Ja, das stimmt. Also die 7 Jahre in den USA, die haben mich da schon...
Palo Alto Luft geschnuppert.
Ja, ja. Ich glaube, dass wir auch massiv digitalisieren werden müssen. Dazu wird uns die demografische Entwicklung zwingen und vor allen Dingen den Staat. Weil dadurch, dass mir weniger Mitarbeiter in den gesamten bürokratischen Strukturen sind, wird er dazu gezwungen werden, die Arbeit oder die Prozesse so zu vereinfachen, zu digitalisieren, dass wir nicht als Bürger, sondern vielleicht mal als Kunde gesehen werden. Und das hoffe ich, das wird passieren. Und die Unternehmen, die sind im weltweiten Wettbewerb, die werden sich entsprechender positionieren, werden herausgefordert werden von neuen Markteintritten aus anderen Ländern. Und ich bin da positiv, wir kriegen das hin. Wir haben die Struktur, wir sind ein sicheres Land. Das ist immer nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, 30 Milliarden Dollar in Deutschland zu investieren, da musst du eine politische Stabilität haben. Bei aller Neues, die es gerade im Moment gibt. Und deshalb bin ich da zuversichtlich.
Wenn wir noch den Kreis schließen zum Beginn mit Indien und so. Wir haben ja damals viel gesprochen über Silicon Valley, Lernen vom Silicon Valley. Ist das noch up to date eigentlich und so? Wo sollte man eher hingucken? Wieder nach USA und was die da machen oder nach Indien, wie die es machen?
Ich würde sagen, es ist eine Kombo, die man machen muss, beides. Ich habe letztens mal so einen total coolen Spruch gesehen. US invents it, China copies it, Europe regulates it. Ja, das ist so in vielen Bereichen wahrscheinlich gegeben. Ja, ja, genau. Aber ich würde sagen, USA, klar, die Innovationskraft, die wird immer da sein. Und dann natürlich neue Hubs, wie zum Beispiel in Indien, weil man dort eine Gesellschaft hat, die wesentlich jünger ist als in Europa, die Digitalisierung über das Telefon kennen. Mhm. Ja, und die leben mit ihrem Telefon. Und da würde ich sicherlich auch vor Ort sein. Und natürlich auch China muss man vor Ort sein. Shenzhen ist auch immer noch ein extremer Innovationshub. Aber vielleicht auch eine Möglichkeit, sage ich mal, beide Bereiche ein bisschen zu entkoppeln.
Hm. Jetzt darfst du dem Ganzen noch eine Schulnote geben in Deutschland. Das ist ja immer unsere Schlussfrage.
Schulnote
in Deutschland. Für Deutschlands Status der Digitalisierung.
Digitalisierung.
Transformation oder was soll haben wir gesprochen über,
würde ich sagen,
über die Zukunft.
Vier plus.
Immer noch.
Okay. Vier plus.
Wir sind nicht versetzungsgefährdet.
Immerhin, ausreichend. Danke, Sven.
Ich danke euch, vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.